Im Grunde wäre ich lieber Gedicht. Der Poetry Podcast des Lyrikkabinetts. Hallo ins Internet, herzlich willkommen auf den mobilen Endgeräten zu einer neuen Folge vom Poetry Podcast des Lyrikkabinetts. Mein Name ist Tristan Marquardt und ich sitze hier im Lyrikkabinett auf der Bühne in München heute mit Nina Pfeiffer-Sonnenberg. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Liebe Nina, du bist im wortwörtlichen Sinne eine bekannte Stimme aus München. Du bist Musikerin und Rapperin, und zwar eine ganz besonders lyrische Rapperin unter dem Namen Pfeiffer, früher Pfeiffer MC. Du hast mittlerweile 7 Alben und 2 EPs veröffentlicht, zuletzt 2022 die EP So viel mehr mit 2 E geschrieben. Du warst als Spoken-Word-Künstlerin unterwegs und erfolgreich und in dieser Funktion auch schon mal hier auf dieser Bühne im Lyrikkabinett zu Gast bei der Reihe Poetry in Motion. Du bist Moderatorin, hast unter anderem für das ZDF und Dreisat moderiert, moderierst bis heute im Radio viel bei FM4, auf Bayern 2 und hast auch schon bei einer ganzen Reihe an Podcasts mitgewirkt. Keine neue Situation für dich also. Du hast eine eigene Bühnenshow im Münchner Volkstheater, den Salon Sonnenberg. Und jetzt bist du auch noch unter die Romanautorinnen gegangen. Ende September, wenn ich richtig gelesen habe, erscheint dein Debüt Das Herz, ein Wolf bei BTB. Was dich mit Lyrik, worum es ja hier jetzt im Podcast gehen wird, verbindet, ist das gesprochene Wort, der künstlerische Umgang mit der Musikalität der Sprache. Vielleicht magst du uns zu Anfang mal kurz erzählen, wie war dein Weg zur Poesie, zum Schreiben von poetischen Texten und dann dazu, sie auf Bühnen zu performen?
Der hat ganz früh begonnen, ganz klassisch als 7-Jährige. Es sind ja immer so Legenden, die man erzählt, schon mit 7 saß ich da und habe gelesen. Aber ich habe wirklich wahnsinnig gerne gelesen und ich hatte so Angst vorm Einschlafen. Ich hatte immer so wahnsinnige Angst vorm Einschlafen, weil ich habe mal Peter und der Wolf gesehen und hatte furchtbare Angst, dass der Wolf kommt und mich holt.
Ja, kenne ich.
Ja, wirklich, das war traumatisch. Also es war wirklich, jetzt heute noch, wenn ich dann denke, fange ich an zu schwitzen, wo ich mir denke, der Wolf, was kann der mir? Ja, der soll nur kommen, denke ich mir heute, ein paar Jährchen später. Und meine Eltern waren verzweifelt. Die waren so, die wussten nicht, was machen wir denn jetzt mit der? Also es war wirklich Horror für alle. Ich habe 3 Geschwister, es war also wirklich was los bei uns daheim immer. Und irgendwann habe ich dann so ein Gedichtband und bitte frag mich nicht welchen, es war bestimmt kein wahnsinnig wertvoller oder wichtiger, aber ich habe gesehen, da hat jemand gereimt, das habe ich so gelesen, mein Papa hatte das im Regal. Und dann habe ich angefangen, wirklich ganz aus mir raus selber zu schreiben, mein erstes großes, unglaubliches Gedicht, Die Angst vor der Angst.
Und mit 7.
Mit 7. Und das hat mir total, ich habe das auch, das hat mir meine Mama wirklich mal so in so einem alten Umschlag gegeben und das hat total gut getan, das aufzuschreiben. Also da war jetzt gar nicht, ich habe mich gar nicht als Schriftstellerin empfunden, mit 7. Und dann ging es weiter. Der nächste Hit, den ich geschrieben habe, war Ein Auto ist nicht immer gut. Also ich muss sagen, heute zurückblicken kann ich sagen, niemand hätte gedacht, dass ich jemals was mit Sprache mache, auch damals nicht. Aber es hat mich irrsinnig erleichtert und ich habe das wirklich betrieben sehr, sehr lange.
Also das Gedichte schreiben.
Das Gedichte schreiben. Und das war für mich nicht Gedichte schreiben. Ich hätte es damals auch nicht benennen können. Ich habe einfach, andere haben Tagebuch geschrieben und ich habe halt gereimt. Und dadurch, dass ich gereimt habe, das hat mich so beruhigt. Weil irgendwie ging dann was auf. Und es ging schon immer um Dinge, die mir Sorgen gemacht haben. Eben beim Auto damals war es eben die Umwelt und bei der Angst eben davor, dass ich wieder aufwache und nicht mehr einschlafen kann. Und so habe ich dann, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Gedichte geschrieben. Und irgendwann, so mit 14, 15, habe ich dann Rap gehört. Und das war wirklich eine Offenbarung. Weil ich meine, für Gedichte hat sich damals überhaupt niemand interessiert. Das war sogar auch relativ peinlich, wenn man Gedichte geschrieben hat. Slam Poetry war noch nicht so groß, dass man dann leicht cool hätte sein können. Und das war eine Offenbarung. Das war einfach so, wow, man kann sich hinstellen und man kann sagen, was man denkt und reimen. Und da hören Leute zu. Und das finden die auch noch gut sogar. Und ja, ich bin dabei geblieben, bis heute.
Und dann hast du sofort quasi, war das für dich dann so eine Fortsetzung? Du kamst vom Gedichteschreiben, vom Reimen und dann hast du Rap gehört und hast gesagt, okay, jetzt mache ich einfach so weiter. Ich nehme nicht an, dass du die Texte, die du vorher geschrieben hast, dann immer schon als Sprechtexte auch gedacht hast.
Nee, überhaupt nicht. Das waren stille Texte, also zum Lesen, also auch nur für mich. Da hatte ich nie gedacht, das trage ich jetzt jemand vor, weil es ja auch sehr privat war. Ich habe angefangen, Rap zu hören. Der war erstmal auf Englisch. Dann habe ich ja sehr viel getanzt. Also ich habe ja mit jungen Jahren angefangen zu tanzen, war auch an der Bosel-Stiftung. Habe dann weiter getanzt, Modern, Jazz, Stepptanz, alles, was man halt so macht. Flamenco, einfach, wenn man halt tanzen möchte. Und dann kam der Rap und dann kam die Pubertät und dann war es dann auch schnell Schluss mit Tanzen. Und als Rap dann begann, auch in deutscher Sprache stattzufinden hier, habe ich mich überhaupt nicht getraut zu rappen. Das war auch ein Jungsding. Also bei uns in der Clique in Großhadern, wo ich groß geworden bin, gab es schon so ein, zwei Rap-Crews. Und man ist auf die Jams gegangen und es war super. Und es hat mich so gezogen. Es hat mich so, also ich habe mir auch alle CDs damals gekauft und es hat mich so mitgenommen. Und wie dieses Do-It-Yourself auch, dass wir es alle konnten, dass wir oder hätten können eben, dass wir keine Instrumente brauchen, dass wir einfach Tapes nehmen, dass wir die 20 Sekunden Instrumentals auf der Kassette anhören und immer wieder zurückspielen konnten. Und ich habe mich das einfach nicht getraut. Und irgendwann, ich kann nicht sagen, hat es dann gereicht mit dem Nicht-Trauen, weil ich wusste, ich will das machen. Und dann habe ich angefangen zu freestylen. Freestyle bedeutet, ich habe keine Texte geschrieben, sondern ich habe mir einfach assoziativ irgendwelche Dinge genommen aus dem Raum und die aufeinander gereimt. Große Menschen behaupten, Kunst. Das wäre schwierig. Weiß ich nicht. Ich glaube, das kann jeder und
jede. Naja, ich habe das auch mal versucht. Und? Das ist nichts geworden.
Aber wie hast du es probiert?
Naja, ich hatte auch mit meinem Kumpel Tobi damals in der Schulklasse, waren wir Cheffe und Säftig. Oh Gott, das darf ich eigentlich
super,
gar nicht erzählen.
Super, ich liebe das. Wirklich, das ist so gut. Erstens mal die Namen der Deutschrap-Crews sind schon gut.
Furchtbar, genau.
Und ihr habt gefreestylt?
Ja, aber wir haben also Freestyle-Schreiben ging sehr viel besser, als einfach zu wenig geübt, muss man im Rückblick sagen.
Im Endeffekt ist es üben und die völlige Leere erzeugen. Und davon profitiere ich heute noch, wenn ich kreativ werden möchte, wenn ich schreiben möchte, wenn ich den Fokus nicht hinkriege, dann freestyle ich erst, weil du kannst das nur machen, wenn du komplett leer bist und wenn du einfach so einfach durch einen Tunnel durchgehst und dann, also das beruhigt mich. Andere machen Yoga, ich freestyle. Genau, dann habe ich gefreestylt und bin dann damals eben zu einem aus der Clique gegangen, habe gesagt, du, ich kann jetzt auch rappen. Und er war, ich weiß jetzt nie, wie vergessen, er war so panisch, weil es kann ja auch unangenehm sein, nicht? Und dann hat er einen Plattenspieler angemacht und hat sich so unter einen Plattenspieler versteckt, so getan in seinen Vinyl, als ob er was sucht. Und dann habe ich gerappt und dann kam er so ganz langsam wieder hoch, duck, 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 duck. Dann habe ich so angeschaut, du kannst ja echt rappen. Und seitdem rapp ich.
Seitdem rappst du. Also der Weg von der Lyrik mit 7 zu den Lyrics dann als Jugendliche. Ich meine, es wird ja manchmal vergessen vom Lied, vom Song, von den Lyrics, da kommt die Lyrik eigentlich her. Diese ganze Ausdifferenzierung in sozusagen Lyrik zum Lesen und Lyrics zum Hören ist, wenn man jetzt so die ganze Geschichte der Lyrik anschaut, ja eigentlich ein ziemlich junges Phänomen. Leselyrik, also Lyrik, die primär zum Lesen gedacht ist, setzt sich im deutschsprachigen Raum eigentlich erst so mit dem Barock durch und
erinnere ich mich noch.
Ja, genau.
Ja, weiß ich noch.
Und noch in der Romantik sozusagen gab es unter den Dichtenden eine riesige hohe Wertschätzung fürs Lied und das Liedhafte. Und heute sind man aber, wenn man ehrlich ist, muss man schon sagen, heute sind es ja relativ getrennte Sphären.
Leider.
Ja.
Sehe ich aber. Ich sehe das auch wirklich gar nicht so. Ich finde, es ist sehr nah beieinander. Im Endeffekt ist es Sprache.
Ja.
Und ich freue mich deswegen auch, dass ihr mich eingeladen habt, weil ich finde, es ist eins.
Ja, das finde ich nämlich auch.
Ja.
Und das wäre jetzt meine Frage gewesen, ne? Weil ich merke immer wieder, sozusagen aus der Lyrik zu sagen, hey, es ist doch quasi Gedichte, gedruckte Gedichte, die in Gedichtbänden erscheinen und eine Sparte in der Belletristik im Buchmarkt sind, es ist doch sozusagen eigentlich nur ein ganz kleiner Teil von dem, was Lyrik macht, nämlich irgendwie künstlerisch mit Sprache und mit der Musikalität von Sprache zu arbeiten und sollten wir nicht wieder mehr in den Austausch gehen. Und ich denke das auch und ich finde es auch gut, aber so viel passiert es, glaube ich, nicht, oder? Würdest du sagen, dass unter den Leuten, die Lyrics und Songtexte schreiben, viele Gedichte lesen und umgekehrt oder was könnte man tun, um den Austausch noch zu stärken?
Also ich glaube, dass viele Gedichte lesen, auch zur Inspiration. Ich glaube auch, dass viele, also es sind alles Vermutungen, LyrikerInnen auch sagen, ich lese sich von Liedern inspiriert fühlen. Es gibt ja schon so ein paar Zusammenarbeiten, wo Gedichte vertont wurden. So gute und schlechte Versionen davon. Es gibt ich glaube, es hat so ein bisschen was damit zu tun. Es ist immer so, als ob sich die Hochkultur mit der Popkultur oder der Subkultur treffen muss. Und alle drei fürchten sich voreinander.
Ja.
Also ich glaube, es ist ein absolut falscher Respekt. Und auch ich muss es ganz ehrlich sagen, als ihr mich eingeladen habt, habe ich auch kurzzeitig angerufen und abgesagt. Als ich die anderen Podcasts gehört habe, war ich dazu, was kann ich denn dazu beitragen? Also weil diese Lyrikerin in Form der Hochkultur, die jetzt hier reinkommt und euch beballert mit germanistischen Fremdwörtern, ich bin Soziologin, habe ich gesagt, ich kann euch das nicht sagen, ich kann euch da nicht mitmachen. Und dann hat man mir auch ganz erklärt, dass das vielleicht eigentlich auch ganz wichtig ist. Also ich glaube, eine gemeinsame Sprache finden und die Neugier fördern. Also diesen falschen Respekt und auch diese Furcht ein bisschen mehr mit Neugier besetzen. Weil ich liebe Lyrik, ich finde es wunderbar. Viel davon fiel auch einfach nicht und genauso ist es auch bei Songs und Songtexten. Aber ja, ich glaube, vielleicht ist es auch so ein bisschen, wir versuchen mit unserer Lyrik mehr Geld zu verdienen als Lyriker. Wir müssen das auch. Also es hat natürlich dann das Kommerzielle auch. Ist ja doch immer eine Frage, ist das dann noch? Kann man noch? Darf man das? Und ich finde, da sollten wir viel öfter drüber reden. Also man darf erstmal alles.
Ja, und ich glaube, ich meine, ich selbst würde mich zu einer Generation von LyrikerInnen zählen, die eigentlich eher erstmal mit Hip-Hop groß geworden sind. Also bevor ich irgendwie, was weiß ich was, Romantik oder Barock, die ich gerade erwähnt habe, gelesen habe, habe ich Hip-Hop gehört. Und ich glaube, das hat schon auch einen Einfluss darauf, wie man sozusagen Rhythmus oder Metrik oder sowas nennt. Und ich glaube, da hat die Literaturwissenschaft in Zukunft noch ein bisschen was zu tun, zu verstehen, dass von LyrikerInnen, die sozusagen Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre angefangen haben, sich mit Texten zu beschäftigen, dass es da eher um Flow ging. Reden wir später noch drüber. Und weniger um das Erfüllen von alten Versmaßen oder so.
Ja, und was für ein Einstieg auch, weil ich finde gerade diese Barrierefreiheit eben, weil nicht jeder hat so Versmaßen, nicht jeder hat Eltern oder auch selber den Antrieb gehabt oder die Möglichkeiten, in eine Schulform zu kommen, wo man viel über Versmaß spricht, ne? Ja. Nicht jeder konnte sich vielleicht auch begeistern oder die lehrende Person hat auch nicht unbedingt für Begeisterung gesorgt. Ja. Also da gibt es viele Hürden, die man haben kann. Und wenn man sowas hört wie eben wie Rap, so, ja, wir hören ja später was von den massiven Tönen oder Torch oder heute auch. Ich meine, das ist ja noch heute, ist ja Rap nochmal eine ganz andere Sprache. Es ist nicht so, dass ich immer was damit anfangen kann, aber es ist eine Sprache und es ist eine zeitgeistige Sprache. Es ist eine Umgangssprache, eine Alltagssprache, die Sprache der Menschen, die im Moment jung sind. Und es gibt nichts Wichtigeres, finde ich. Und der Zugang ist allen möglich, jetzt gerade durch so Streaming-Dienste. So, du hast also musst nicht teure Platten aus Amerika holen oder sonst irgendwas und dafür wieder das Geld haben. Und das ist was, worauf wir irrsinnig stolz sein dürfen, finde ich. Und das sollte unbedingt auch an Unis und so mit reingenommen werden. Und nicht eben als dieses so, was ist denn der Hip-Hop? Ich habe so viele Kurse an Unis geben dürfen und sonst was. Und da wurde man immer so ein bisschen behandelt, so, jetzt kommen die Aliens. Kommt mal rein. Oh, das ist ja toll, was ihr macht. Und das macht ihr dann auf dem, ich so, nee, wir machen eigentlich dasselbe, nur anders.
Ja, und vor allem ist es eine Sprache, die Sprache verändert.
Ja.
Also. Was ist poetischer als das, als sozusagen mit dem künstlerischen Umgang mit Sprache dafür zu sorgen, dass ganz neue Begriffe auch jenseits des Raps plötzlich gebraucht werden. Ich glaube, keine Musikform hat das so hingekriegt in den letzten 30 Jahren wie der Rap. 40.
Auf jeden Fall. Und es ist eine ganze Kultur. Ich meine, da verstehe ich auch, dass man, das geht mir selber oft so, auch ein bisschen zu viel Respekt davor hat, weil man denkt, man müsste auch da alles wissen. Also lange hatte ich ganz viel Respekt vor LyrikerInnen und dem Ganzen, wenn du schon Barock sagst, ich weiß es nicht. Also ich sage ganz oft und gerne auch, ich weiß manche Dinge nicht, mir gefallen manche Dinge, ich kann dir nicht sagen, warum, ich könnte dir nicht beschreiben, warum es so ist, aber ich weiß einfach, ich finde sie gut. Und ich glaube mittlerweile, weil Rap so viele Dimensionen hat und eben auch von Gangster-Rap bis Battle-Rap und auch so viele, ja, vielleicht auch Subkulturen, die du gar nicht selber erlebt hast, dass man da eben sowas, ich sag da lieber nichts zu, weil ich habe keine Ahnung. Aber man muss ja vielleicht auch nicht immer was dazu sagen, aber man kann neugierig bleiben, zuhören und das mit reinnehmen. Und wenn wir das schaffen würden, dass sich jetzt alle Szenen so ein bisschen austauschen, sprachlich, Gott, was wäre das für ein Gewinn? Und ich habe Gott gesagt, oh Gott. Amen.
Also ich bin dabei.
Gut, so, dann haben wir ein neues Projekt. Lass uns los. Podcast Ende.
Na, wir sind jetzt erstmal neugierig auf die Texte, die du uns mitgebracht hast. Wir werden nämlich jetzt heute über drei Texte sprechen. Und wir haben dich gebeten, von allen lyrischen Texten, Lyrics, Spoken Word, Gedichten, die du in deinem ganzen Leben schon gehört und gelesen hast, uns zwei mitzubringen. Und
unglaublich, dann schreckliche Bitte, möchte ich dazu nochmal sagen. Es ist eigentlich eine unmögliche Bitte, aber ich habe sie euch erfüllt.
Und von deinen eigenen Texten einen. Und wir beginnen vielleicht mal mit den Texten von den anderen. Bevor wir konkret darüber sprechen, welche Texte das sind, was war denn, du sagst unmögliche Bitte, was war denn dein Auswahlkriterium?
Also ich wollte auf jeden Fall einen Rap-Text mitbringen. Und das ist natürlich schon schwierig, weil er ohne Musik gelesen wird. Und es gibt so viele gute und es gibt eben auch im Rap so viele Strömungen, die so viel erklären könnten über das, was man da mit Sprache machen kann. Dann dachte ich mir, erkläre ich einfach mal gar nichts. Ich möchte einen Text mitbringen, der mich dazu gebracht hat, dass ich das unbedingt machen will und der für mich ein ganz klassischer Text ist, was kann Rap mit Sprache und wie kann man auch mit einer sehr alltäglichen Sprache und einem Zeitgeist Menschen extrem gut abholen. Genau, und dann habe ich einen aus der Slam-Szene, aus der Slam-Poetry mitgebracht, von jemandem, der mich dahin gebracht hat und der mir sehr, sehr viel bedeutet. Und genau, soll ich, das darf ich noch nicht verraten. Und dann habe ich einen von mir mitgebracht, das war jetzt nicht so schwierig. Die musste ich nicht so viel aussuchen.
Wir verraten später, wer die einzelnen Leute sind. Wir fangen an mit dem ältesten der drei Texte. Ist auch mal gut in einem Podcast zu sagen, der älteste der Texte, wenn wir über Lyrik sprechen, ist ein Rap-Text.
Ja, kommt aus 1996, wo du auch denkst, habt ihr schon viel ältere, ne?
Wir gehen in die frühen Tage des deutschen Hip-Hop nach Stuttgart zu den massiven Tönen, zu den Rappern Chovy, U, Vasi und DJ Fünfter Ton. Die haben sich 1991 gegründet und hatten wahrscheinlich ihre bekannteste Zeit Ende der 90er und Anfang der Nullerjahre als Mitglieder der sogenannten Stuttgarter Kolchose, aus dem Schoß der Kolchose, unter anderem mit Freundeskreis und Afrop. Und ich würde schon behaupten, an denen führte damals kein Weg vorbei, wenn man sich für Hip-Hop interessiert hat. Zugegebenermaßen auch für mich prägend, eine der Zeilen, die mir gezeigt hat, wie man poetisch mit Sprache umgehen kann. Das Featuring von den massiven Tönen, auch wenn der Vorhang fällt, von Freundeskreis und die Zeile von Vasi, mein Ego ist durchwachsen, wie der Wald in Brasilien war. Und diese Vergangenheitsform war, als ich das erste Mal gehört habe, war ich so, oh mein Gott. So kann man cool sein und sozusagen Kunst machen gleichzeitig. Du hast uns den Track Nichts Nutz vom Album Kopfnicker von 1996 mitgebracht. Das würde ich sagen, was sagst du, bis heute ihr wichtigstes Album ist?
Das sagen wir, ja. Also ich glaube, kommerziell gesehen nicht. Ich glaube, die hatten ja dann nochmal eine Phase in den 2000ern, wo dann richtig kommerziell was abging. Es ist das wichtigste Album für die deutsche Rap-Szene, würde ich sagen. Eines der wichtigsten, ja. Da ist was passiert. Vom Flow, von der Art zu rappen, von den Beats her, da ist die Sache gekippt, würde ich mal meinen. Da ging es dann los. Also für mich ist das, ja, das ist, ich glaube, für ganz viele eins der wichtigsten Alben.
Brigitte Assauer, die für diesen Podcast immer ganz wundervoll die Texte einliest, vielen Dank an dieser Stelle mal, ja, hat sich auf ein Experiment eingelassen.
Danke dafür, das war bestimmt nicht einfach.
Ich hatte erst so ein bisschen Bauchschmerzen, ich dachte, eieiei, wie soll sie jetzt mit dem Text umgehen, soll sie den rappen? Nein, sie hat ihn nicht gerappt. Sie hat ihn für uns eingelesen, als wäre es ein Schrifttext, als wäre es, um den Begriff nochmal zu sagen, Leselyrik. Und ihr hört jetzt also Nichts Nutz von Massive Töne, so wie ihr den Text noch nie gehört habt.
Massive Töne, Nichts Nutz. Ich glaub's kaum, ich sehe es vor mir, als wäre es gestern. Ich im Verkaufsraum und die Kollegen lästern wieder über das Fachgeschäft gegenüber mit dem Vordach. Ich sehe sie lachen und es ist kurz vor 8. Mich im Anzug, Hemd und Krawatte, die Berufsschulbank und die ganzen Tags auf der Deckplatte. Kunden, die sich beschweren, wie ich abends aus dem Laden gehe, auf den Bodensee, ohne mich zu wehren. Die Debatten mit dem Vater, die ich führte, über die Zukunft. Man zwang mich zur Vernunft, doch was ich fühlte oder spürte, blieb tief in mir verborgen. Ich machte mir selbst Sorgen darüber, wie mein Leben verlief. Ich war das Problemkind, das dauernd die Schule verschlief, schlecht im Beruf, verrufen im Betrieb und frech zum Chef, das zu oft weglief und seine Eltern anlog und langsam merkte, dass die Zeit an ihm vorbeizog. Es ist mir aus den Augen abzulesen. Ich frage mich, wohin die Wege führen, die ich gehe. Verstehe es nicht, ertrag es nicht. Ich habe nichts. Ich will aus der Dunkelheit ins Tageslicht. Es ist mir aus den Augen abzulesen. Ich frage mich, wohin die Wege führen, die ich gehe. Verstehe es nicht, ertrag es nicht. Ich habe nichts. Ich will aus der Dunkelheit ins Tageslicht. Am langen Samstag im Monat war ich krank. Ich packte meinen Rucksack und verschwand dorthin, wo man mich richtig kennt. Ich und die Massiven Richtung Süden, wir glänzten vor hunderten Hip-Hop-Fans, während ich schwänzte zur Roten Fabrik nach Zürich. Ich fuhr, bevor ich zur Arbeit wär, wofür? Und danach nach Winterthur, auf Tour oder Luzern in die Schühe mit der Klasse, fern von der Inventur und der Ladenkasse. Des Vorgesetzten Standpauken ich standhielt, den Atem anhielt, gab ihm recht, doch eigentlich nur so tat, denn man hielt eh nichts von mir, meinen Fehlern und Noten, so wie ich nichts von denen und deren Verboten. So brach ich ab und versprach mich dem Rap, einer inneren Stimme, meiner Bestimmung. Ich stahl dem Sinn die Show. Ich dachte, es könnte ja nicht schlimmer sein, weil ich den größten Fehler bereits machte. Es ist mir aus den Augen abzulesen. Ich frage mich, wohin die Wege führen, die ich gehe. Verstehe es nicht, ertrag es nicht. Ich habe nichts. Ich will aus der Dunkelheit ins Tageslicht. Es ist mir aus den Augen abzulesen. Ich frage mich, wohin die Wege führen, die ich gehe. Verstehe es nicht, ertrag es nicht. Ich habe nichts. Ich will aus der Dunkelheit ins Tageslicht. Da draußen sehe ich Bekannte, deren Gesichter, höre ihre Geschichten, ähnlich wie meine, hätte große Lust abzuhauen. Danach gehe ich heim und reime bis spät in die Nacht hinein, um meinen Frust abzubauen. Als Nichtsnutz habe ich einen Plan, einen Traum, Beats von hier bis in die Ewigkeit. Frauen, Ladies, wie mein Baby, Props von den Pops, davon lebe ich. Und von Gelegenheitsjobs, anderes als Lebensreiz gibt's wenig. Richtig arbeiten? Nee, nee, will ich eh nicht. Wir leben gefährlich. Ich sorge mich wahrlich um meine Existenz. Ich meine die Angst zu versagen. Doch täglich musste ich mein klägliches Dasein im Arbeitsalltag ertragen. An Tagen, an denen ich fehle, rocken die massiven Töne volle Konzertsäle. Ich zähle die Jahre. Ja, ich weiß, wo ich jetzt wäre. Ich sammelte Erfahrungen, doch ich scheiß auf diese Lehre. Es ist mir aus den Augen abzulesen. Ich frage mich, wohin die Wege führen, die ich gehe. Verstehe es nicht, ertrag es nicht. Ich habe nichts. Ich will aus der Dunkelheit ins Tageslicht. Es ist mir aus den Augen abzulesen. Ich frage mich, wohin die Wege führen, die ich gehe. Verstehe es nicht, ertrag es nicht. Ich habe nichts. Ich will aus der Dunkelheit ins Tageslicht. Ich will aus der Dunkelheit ins Tageslicht. Ich will aus der Dunkelheit ins Tageslicht. Ins Tageslicht. Aus der Dunkelheit ins Tageslicht. Scheiße.
Danke für diese fulminante Lesung des Textes.
Mehrere Auszeichnungen werden hiermit verliehen.
Ja, wie ist das für dich? Ich meine, du hast den Text, du kennst ihn seit 1996, nehme ich an. Das sind jetzt wie viele Jahre? 30 Jahre, Jubiläum.
Oh, herzlichen Glückwunsch, da kommt doch bestimmt noch eine Tour. Und, warte mal ab.
Und hast ihn bestimmt schon ganz oft gehört und auch schon live performt gehört von den massiven Tönen. Wie ist das für dich, den Text jetzt so zu hören?
Ich habe mich total gefreut. Erstmal bin ich großer Fan von der lesenden Person und ich finde, er float, obwohl er nicht versucht wurde zu rappen. Da merkt man gleich, dass es ist alles angelegt in dem Text. Es ist alles da. Man kann es kaum verhindern, dass er float, selbst wenn man es wollen würde und sich dagegen wiegt. Und er trifft mich immer noch. Er trifft mich, weil er so wahr ist. Und er ist ja eigentlich auch ganz einfach, ne? Da ist nichts Großes, Lyrisches irgendwie verdreht und man muss nachdenken, was könnte er damit meinen? Wir wissen genau, was er meint. Er beschreibt ein Lebensgefühl, was, glaube ich, jeder und jede kennt. Und es macht mich überglücklich, ihn zu hören. Und ich höre natürlich im Hintergrund auch immer noch die Musik. Das ist ein sehr wunderschönes, durchgehendes Sample und es ist einfach wunderbar, ja.
Ja, wir haben es mit einem legendären Track zu tun, mit legendären Lyrics. Mir ist jetzt beim Wiederhören klar geworden, dass diese sehr berühmte Zeile aus ANNA von Freundeskreis, pitch, patsch, nass, floh ich unter das Vordach des Fachgeschäfts, ja ein massive Zöhne-Zitat ist. Es kommt ja hier genauso vor, das Fachgeschäft mit dem Vordach. Warum genau dieser Text? Also was kann der Text besser als andere? Was können die Lyrics besser als andere? Was hat es dir sozusagen daran besonders angetan?
Also der Text hat mich sehr getroffen. Ich habe dann auch eine Ausbildung machen müssen nach dem Abitur und deswegen war schon mal der Kontext völlig klar für mich. Ich habe sofort verstanden, was hier erzählt wird und ich war auch irre. Ich habe eine Verlagslehre gemacht. Ich war irre unglücklich. Berufsschule, absoluter Horror. Man wusste überhaupt nicht, wie man es überleben soll. Ich habe noch nie so viel geschlafen und nicht, weil ich cool sein wollte und den Lehrerinnen zeigen, wow, hier, was ihr macht, ist Quatsch, sondern ich habe es einfach nicht gespürt. Ja. Und diese Regelmäßigkeit und alles und es hat mir Und ich habe da auch so viel gerappt und bin dann eben auch weggefahren. Also war erstmal die gleiche Lebenssituation, die ich gespürt habe. Und es war natürlich auch einer der wenigen Texte, es damals rausgekommen ist, der mich auch als Frau angesprochen hat. Also das war etwas, eine Situation, die ich nachvollziehen konnte, die mich als Person angesprochen hat. Und viel, was damals rausgekommen war, war natürlich so, wir Jungs hängen ab und wir rappen oder wir haben die und so. Und das fand ich natürlich alles mega cool. Aber das ist so richtig meine Geschichte mit gewesen. Ich war mit dabei. Und ich mag die Worte, die er benutzt, es sind seine Worte. Ich mag die Stimme, die er hat natürlich auch sehr. Und es hat einfach alles gestimmt für mich.
Ja, und ich meine, es ist also ein Text, der vom Versagen handelt in den Augen anderer, aber auch in anderen Dingen als Rappen sozusagen. Und der neben Selbstbewussten auch total nachdenkliche Töne hat. Und der aber natürlich sozusagen, der Titel ist Nichts Nutz, ich bin zu nichts Nutze. Und das wird ausgedrückt in etwas, wo sehr klar ist, dass man was kann und dass man zu was zu Nutze ist. Und irgendwie, das hat ja dann auch irgendwie eine Parallele zu dem, was du vorher erzählt hast, ne? Also sozusagen, ich kann, auch wenn ich das Gefühl habe, ich komme mit anderen Sachen nicht klar, das ist mein Weg, das kann ich zeigen und da kann ich mich auch sinnvoll fühlen, ne? Ich gebe dem Sinn eine Show, heißt doch.
Nee, ich stehle dem Sinn die Show, was so schön ist, weil es eigentlich so sinnlos ist, weißt du, so, was machst du da, rappen, was ist denn das für eine Idee, so. Also eben das Kunst, und das ist Kunst, und ich finde, er hat das damals schon damit gesagt. Ich meine, damals war Rappen ja noch weniger Kunst, als man es jetzt sieht, weil es war so, was machen die denn da, da hüpfen die auf der Bühne rum und machen irgendwie, es war ja völlig, die Leute haben ja extrem damit gefremdelt. Was heißt die Leute, also die Menschen, die es halt, die nicht in der Subkultur dabei waren, so muss man sagen, innerhalb der Subkultur war das vollkommen klar, was da passiert, woher das kommt und warum wir das machen wollen. Aber es hat mir auch so Mut gemacht, das selber zu machen, weil es ein Text ist, der machbar gewesen ist. Es ist nicht so, dass ich sowas hätte schreiben können, und für alle, die denken, das sei ein sehr banaler, einfacher Text, probiert's aus, ja, schreibt's. Ja. Es ist irrsinnig schwer, es ist eine hohe Kunst, wie so oft etwas Schwieriges, Komplexes einfach zu sagen. Das ist, und das ist ihm hier wahnsinnig gut gelungen, finde ich. Aber es war so, dass ich kann das auch. Ich komme aus demselben Background wie du, also zumindest habe ich das hier gespürt. Also kann ich das auch. Ich kann mich auch ausdrücken. Ich kann dabei sein. Ich kann Teil davon sein. Und es war, heute sagt man, empowernd. Mir hat es einfach wahnsinnig viel Mut gemacht. Und wenn man das gesehen hat, wie er das live gerappt hat, und alle haben das, kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Das war einfach so. Jeder hat vielleicht so eine Initialzündung in einen Song. Und das war meiner. Er hat vieles machbar erscheinen lassen, dieser Song.
Und dann hast du sie ja auch irgendwann sicher kennengelernt, oder?
Ich habe die auch kennengelernt. Das ist noch ein bisschen was anderes. Ich war eine der wenigen Frauen für sehr, sehr lange Zeit. Und es ist, gab immer eine Mischung aus Berührungsangst und Fragwürdigkeit, Disrespekt und man konnte sich nicht einfach so finden. Aber ich weiß noch, als ich DJ Fünften Ton das erste Mal gesehen habe, hier in München, bin ich hingegangen und habe gesagt, das Allertollste, was ich gemacht habe. Also wirklich, so gestottert habe ich noch nie. Und ich glaube, er hat mich nur angeschaut und hat einfach nur, was will die mir sagen? Was ist, wenn ich, ja, das ist wirklich nichts Nutz, super. Und ich hätte mehr performt. Also manchmal möchte ich mich da zurückbeamen und sagen, hey, ihr seid super und ich rap auch. Aber wir haben natürlich dann auch Jams zusammen gespielt und alles. Und es ist wirklich, ja, war die beste Zeit, weil wir alle immer wieder aufeinander getroffen sind, irgendwo gespielt haben und ganz viele Leute da waren.
Ich würde gerne mit dir über ein Thema anlässlich dieses Textes sprechen. Du hast es auch schon angesprochen, weil ich glaube, dass die Lyrikwelt und Lyriklesenden und auch die Literaturwissenschaft, ich habe es vorher schon angedeutet, da noch ganz schön viel lernen kann. Stichwort Flow. Mhm. Der Rhythmus des Sprachvortrags, der einen zum Kopfnicker macht, so heißt das Album, ja. Was macht einen guten Flow aus?
Oh je, da gibt es hoffentlich Abhandlungen drüber.
Ich würde sagen, noch nicht.
Ich glaube, es sowas gibt. Meinst du nicht? Hast du mal geguckt? Bestimmt irgendwelche. Was macht einen guten Flow aus?
Für dich.
Also für mich. Natürlich sollte er im Rhythmus sein, aber es gibt auch ganz viele Rapper, so, die aus dieser Abstract-Sache kommen, wo man sehr lange zuhören muss, bis man versteht, wo wollen die denn jetzt hin mit ihrem Flow. Also für mich muss er geschlossen und schlüssig sein und er muss sich für mich irgendwann erklären. Er muss sich mit dem Beat vereinen, er kann auch gegenläufig sein, aber am Ende sollten sie zusammen irgendwo rauskommen, Musik und Beat. Das jetzt mal so gesprochen. Und wenn ein Lied einen wirklich guten Flow hat, dann machst du aus, also das Lied ist zu Ende und du hast ihn noch im Kopf. Also es rollt nur was. Du kannst die Texte nicht, natürlich nicht, gerade wenn es nicht deine Sprache ist. Aber zum Beispiel beim französischen Rap, ich habe so viele Lieder, die ich so liebe aus dem französischen Rap. Ich verstehe kein Wort. Ich will gar nicht, ich hoffe, es ist nicht zu sexistisch oder was auch immer sie da rappen, weil ich weiß es nicht.
Es ist manchmal
ja, genau. Also man weiß nicht, was passiert.
Dann, wenn man dann mal versteht, was MTM eigentlich rappt.
Oh, so, aber oder auch, ich glaube, ich habe schon auf Vergewaltigungsszenen getanzt, einfach im Englischen, weil ich das damals nicht verstanden habe. Das ist ganz schön tragisch. Aber der Flow hat dich bewegt. Und ich finde, man merkt, wenn es ohne Beat gelesen wurde, wie gerade von jemandem, von einer Person, die nicht rappt, es flowt trotzdem. Mhm. Also du gibst den Wörtern, du hauchst denen einen Rhythmus ein in der Art, wie du sie setzt. Und es gibt verschiedenartigste Flows. Und ich mache ja ganz viel auch mit Jazzmusikern und das macht total viel Spaß, weil daran erinnert es mich am meisten, wenn man sich schon mal eine Improvisation angehört hat von Jazzmusikern auf der Bühne. Die haben ihre Standards und dann lösen sie sich und trotzdem bleibt es zusammen. Mhm. Und wenn ich dann freestyle und die spielen oder ich rappe, dann passiert genau das. Man bleibt zusammen, weil man in einen Flow kommt, in einen Zustand zusammen. Genau. Also es gibt bestimmt da noch, es gibt im Internet ganz tolle, kann ich nur empfehlen, Insta-Menschen, die genau erklären, dass es da auf der 7 ist und dann auf der 3 und auf der 4. Also das kannst du wissenschaftlich alles errechnen. Ich mache das nach Gefühl.
Ja, aber eben, oder Flow, es kommt doch auch total aufs Gefühl drauf an. Weil der Flow, was den Flow jetzt von so einem strengen Metrik oder so unterscheiden würde, ist ja, dass er irgendwie eben nicht total streng und in jeder Zeile passiert genau das Gleiche und da-dum, 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 sondern dass es ja doch auch irgendwie freier ist, so wie die Reime alles machen dürfen, Hauptsache es klingt gut, ist es doch beim Flow, es macht ihn doch auch aus, dass man sozusagen eben nicht so klammert an was, wie es immer sein muss, oder?
Genau, es gibt auch ganz einfache Flows, man merkt das gerade meistens, wenn man so, weißt du, so Oli P. von damals, weißt du, so Sachen, so das ist kein Flow, also auch gar kein Diss, also ich glaube, er wollte auch gar nicht groß flowen oder sowas, aber das ist es halt nicht, sondern es ist, ja, es hat eine Freiheit, du darfst erstmal alles, du darfst es nach deinem Gefühl machen, trotzdem gibt es schon so ein paar Regeln, an die du dich auch halten solltest, damit es halt einfach gut klingt, die ja schon 100-mal gebrochen wurden und dann wieder, ich meine, wenn du überlegst, die ersten Sachen von Torch oder Boulevard Bou damals und dann schon allein 96 massive Töne, das sind Welten vom Flow, das ist was völlig anderes. Und mittlerweile ist der so, es ist so divers geworden, was du machen kannst. Und das freut mich auch so. Weil du musst das und das nicht können und du musst es vorher nicht studiert haben. Was du schon musst, ist Rhythmus haben und du musst dich damit beschäftigen. Also es ist nicht so, dass man sagt, ja, rappen kann man jeder, komm, wir machen jetzt hier einen Rap-Workshop und jeder kann da mitmachen, kann jeder probieren, aber es ist Übung und es ist eine Kunst. Das ist immer so ein bisschen eine Wahrheit. Es ist nur, weil alles möglich ist, ist nicht alles, klingt nicht alles gut.
Und wenn du sagst, ein, zwei Regeln, an die man sich halten soll, magst du uns ein, zwei verraten?
Ich kenne gar keine. Ich mache das wirklich immer aus dem Gefühl. Also man sollte auf dem Beat bleiben. Man sollte sich mit den Drums auf jeden Fall mal auseinandersetzen. Man sollte einen Rhythmus haben. Früher war das so, dann du musst ungefähr so viele Strophen haben und du musst das so und so machen. Ich glaube, das gibt's alles letztendlich nicht mehr. Aber es muss dich zum Kopfnicken bringen, weißt du? Also irgendwie schon. Du darfst auch mal kurz verzweifelt sein. Es gibt manche Tracks, wo die höre ich mir an. Ich denke mir, wo sind die denn gerade? Und dann löst sich wieder auf. Manche Freestyles von Samy Deluxe, das ist ein absoluter Wahnsinn. Das ist ein Rapper aus Hamburg, Legende. Und der macht Freestyles und der macht Raps. Und ich höre mir den an mittlerweile. Ist ja auch viel, ja immer mehr, also der ist ja immer schon ganz weit vorne gewesen. Das ist wirklich Avantgarde. Und dann hörst du ihn an und denkst dir so, das passt ja gar nicht mehr drauf. Passt ja, wo geht der denn jetzt hin? Das ist wirklich, man fängt an zu schwitzen. Und dann, das meinte ich hier mit Jazz. Und dann findet er sich wieder. Und dann gibt es eben diese Punchlines, die genau auf den Beat passen. Noch mit den richtigen Sätzen drauf. Und das ist ein Abenteuer, was der einem manchmal erzählt, vom Flow her. Und ich selber habe nicht die Technik, wo ich sage, Mensch, also wenn du dir mal die ausgefeilteste an, und mir ging es immer um die Wörter, mir ging es um die Geschichten, die ich erzählen wollte, und mir ging es um die Lyrik und die Poesie. Mhm. Und ich glaube, da ist manchmal für Rapper, die das aus technischem Sinn und Rapperinnen machen, so ein bisschen die Technik über Bord gefallen. Das ist auch oft eine Kritik, mit der ich wahnsinnig gut leben kann, weil für mich immer wichtiger war, was erzähle ich, welche Wörter benutze ich. Vielleicht sind die Reime jetzt nicht in der Punchline, wie man sie sich gewünscht hätte, aber was ich sage, das ist es. Und da gibt es eben auch wieder ganz viele verschiedene Menschen und Dichterinnen, Lyrikerinnen, Rapperinnen, die das für sich so machen, wie es stimmt. Und diese Freiheit ist genial.
Weil du vom Poetischen gesprochen hast, darauf wollte ich auch nochmal zu sprechen kommen, das Verhältnis des Poetischen und des deutschen Hip-Hop. Weil man könnte jetzt versuchsweise mal sagen, wir teilen den deutschen Rap, den gibt es ja jetzt auch schon eine ganz schöne Weile, in verschiedene poetische Phasen ein. Ich erinnere mich, vor 10, 15 Jahren hat sich auch das Feuilleton die Finger wund geschrieben, anlässlich von Text von Haftbefehl zu sagen, die Vermischung der verschiedenen Sprachen, das hat eine poetische Power, macht in meinem Kopf sofort der innere Torch geht an und sagt, nein, die Anfänge des Raps waren gleichzeitig die poetischsten Zeiten und der deutsche Rap hat sozusagen die Poesie auch irgendwann zwischendurch vergessen. Wie würdest du das denn sehen? Waren die Lyrics zu den Zeiten der massiven Töne poetischer oder hat sich einfach die Poetik im Laufe der Zeit verändert? Weil ich meine, an den massiven Tönen selbst kann man das ja auch zeigen, nicht? Mhm. Also wenn man dann, wann ist Cruisen erschienen? 2000 Zeilen, wie sind die coolsten, wenn wir cruisen? Genau. Ist ja ein bisschen anderer Text als der, den wir jetzt besprochen haben.
Also ich glaube, das sind Phasen. Also ich glaube, dass die, wie kann ich das am besten beschreiben? Ich glaube nicht, dass der Rap unpoetischer geworden ist. Das glaube ich nicht. Und es sind verschiedene Ausdrucksformen einfach. Es ist eine Ausdrucksform geblieben, sagen wir mal so. Rap ist eine Ausdrucksform von einem Zeitgeist, einer bestimmten Situation, wo du stehst. Wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt einen Rapper, der heißt Upsilon, da kommt jetzt bald sein zweites Album und der ist sehr erfolgreich geworden. Ich glaube, es war eine seiner ersten Singles, die hieß Baba und er ist ein Mensch mit internationaler Geschichte und hat wahnsinnig viel darüber erzählt, wie das so ist in seiner Sprache, in seiner authentischen Sprache mit Bildern, die ich als Bio-Deutsche aus Gusada nicht nachvollziehen kann, im Sinne von, ich habe das noch nicht erlebt, aber mich hat selten ein Rapper so berührt. Das war mich total poetisch. Haftbefehl hat seine eigene poetische Ader. Da kann mir keiner sagen, dass das nicht so ist. Ich muss die ja nicht empfinden. Ich muss das ja nicht poetisch finden. Ich kann mir ja nicht anmaßen sagen, ich finde alles poetisch, was rauskommt. Sehr viele Rapper, die mittlerweile auch gar nicht mehr große Geschichten erzählen, viel mehr mit Lauten arbeiten, was in der Lyrik wirklich also ein Ding ist, ne? Das ist poetisch. Das muss mir ja, also wie gesagt, der Zugang muss ja nicht so sein, dass ich sage, na, das ist ja jetzt gar nicht poetisch. Also klar gibt es Strömungen, wenn dann der Kapitalismus zuschlägt und man sehr, sehr viel Geld machen möchte. Es gibt sehr viele Popsongs, die alle gleich klingen. Ist das noch poetisch? Ist das nicht schon ein Produkt? Ich glaube, es gibt Songs, die Produkte sind. Und das heißt nicht, dass die jetzt gleich erfolgreich sind, aber die können sehr erfolgreich sein und man kann sehr gut Geld damit verdienen. Und ich finde, das darf man auch mit seiner Kunst Geld verdienen. Punkt. Aber ich glaube, es gibt auch viel Lyrik, die man liest und man denkt, da hat sich einer wenig gedacht, der macht es mal so wie die oder die Person und dann kommt die passende Aufmerksamkeit dazu. Also man hört, ob etwas authentisch ist und es gibt ja gerade im Rap immer, ist das noch authentisch? Ist das so? Ist es nicht? Man muss auch nicht authentisch sein, man kann eine Kunstfigur erschaffen, warum denn auch nicht? Aber die muss dann authentisch sein. Und ich glaube, die Leute, wenn sie dir glauben, was du erzählst, egal in welcher Ausdrucksform, dann ist es Poesie.
Willst du mal verraten, was du uns als zweites mitgebracht hast?
Ja, ein Slam-Text von Nora Gomringer, die alle kennen und ich stolz bin, sie kennen zu dürfen. Und sie hat mich damals sehr lange begleitet in meiner Slam-Poetry-Phase und ich habe den Song mitgebracht, den Song sage ich schon, aber es könnte auch ein Song sein von Nora. Ich glaube, es wurde sogar auch mal mit dem Jazz-Quartett vertont. Sag doch mal was zur Nacht aus ihrem, ich glaube, ist es ihr erster Lyrikband, Sag doch mal was zur Nacht? Oder ist es schon der, wahrscheinlich zweite?
Es ist der dritte Lyrikband.
Okay, Nora, entschuldige bitte.
Der gleichnamige Lyrikband, Sag doch mal was zur Nacht, aber der erste bei Woland & Quist.
Ja, toller Verlag, wirklich einer meiner Lieblingsverlage.
Wo Nora bis heute veröffentlicht. Und ich würde sagen, wir hören zuerst mal den Text und reden dann drüber.
Nora Gomringer. Sag doch mal was zur Nacht. Sag doch mal was zur Nacht, dieser Nacht mit den Sternen und Steinen am Boden, unter der Decke auf dem Hügel, auf den der Mond sich gelegt hat, mit dem Gesicht in den Händen. Du sagst ja gar nichts zu der schönen Nacht, dieser Nacht mit Näglein besteckt, mit Rosen bedacht. Du sagst eh viel zu selten irgendwas. Könntest doch jetzt mal was sagen. Sagen, zur Nacht was sagen. Zu dieser Nacht, vor allen anderen. Vor allem anderen. Könntest mal was sagen zu den Sternen, den Steinen, den Mondstrahlen auf dem Hügel, zum Meer, zum Sturm. Das ist doch nur Wind. Na, siehst du, kannst doch was sagen. Was sagen zum Sturm, der kein Sturm, sondern nur Wind ist. Zum Sturmwind, der mich ganz zerzaust. Sagst gar nichts zu mir und meinem Zerzaustsein. Sagst gar nichts. So zerzaust bin ich vor dir, so zausig. Sagst immer nie was zum Zerzaustsein, zum vom Sturm Zerzaustsein, vom Wind. Ja, hast ja recht. Vom Wind zerzaust sein, so stürmisch. Vom Wind zerzaust sein, sagst auch gar nichts Rechtes über die Nacht und die Sterne über den Köpfen und zu den Füßen auf den Steinen. Schön, siehst du? Findest du auch. Siehst du, findest du auch. Das wusste ich, dass ich findest du auch würde sagen können, weil's ja schön ist. Wusste ich gleich, dass du das finden würdest. So schön, diese Nacht, die du schön nennst. Du bist ein Dichter. Ein Dichter bist du, ein Dichter. Findest du nicht? Einen Dichter finde ich dich. Einen herrlichen Dichter. Ja, einen Dichter. Sag doch was zur Nacht. Was zum Sturm, zum Zerzaustsein im Sturm, zum Schönsein im Wind, diesem Sturm, dieser Nacht im Sturm auf dem Hügel, auf dem das Mondlicht. Na, du weißt schon, ich weiß schon. Siehst du, ich wusste, dass du es wusstest, und ich wusste, dass du es weißt, denn wir sind uns ja einig auf diesem Hügel in der Nacht auf dem Hügel, die so schön ist.
Was ihr nicht hören könnt, ist, wie Nina gerade gelächelt hat. Der Text bringt dich weiterhin zum Strahlen. Warum?
Es ist ein wunderbarer Text. Ich finde ja im Alltagsgesprächen, und ich muss sagen, ich höre sehr viel bei anderen Leuten zu. Es ist eine Unart, ich weiß, aber ich liebe es. In Alltagsgesprächen liegt so viel Poesie. Es liegt so, also auch dieser Text wieder, es erzählt ja so viel über diese beiden Personen, ohne wirklich was zu sagen. Ich meine, da ist ja jetzt nicht wirklich viel gesagt worden. Genacht, man kann nur noch Nacht sagen, wenn man den Song gehört, wenn man den Text gehört hat. Aber es ist so, und dann natürlich, wenn man ihn auch sieht, wie Nora Gomringer ihn performt, es ist eine große Freude. Und es ist eben dieses, das Sprechsprachliche, weißt du, du hörst es und es bleibt einfach drin und mich erfüllt es mit einer Freude, diesem Gespräch zuzuhören, und ich kenne 100 Situationen, die ähnlich waren für mich. Und auch da wieder ist ein hohes Identifikationspotenzial da, und es dreht sich um diese ganz wenigen Wörter eigentlich die ganze Zeit, und es reicht. Es reicht halt, da muss nicht mehr passieren, und das finde ich toll.
Nora Gomringer, du hast es schon erwähnt, ist auch eine der bekanntesten Stimmen der Gegenwartslyrik. Auch das ist hier wortwörtlich zu verstehen. Begnadete Rezitatorin, auch weil sie wie du vom Spoken Word, vom Poetry Slam kommt. Ihr habt 2005 im Team Slam zusammen mit Mia Pitroff die deutschen Poetry Slam Meisterschaften in Leipzig gewonnen. Organisatoren, habe ich gestern nochmal geschaut, waren ja damals die Roland und Quist Verleger.
Wirklich?
Live Greinus und Sebastian Super. Wolter. Genau. Ein Jahr später ist dieser Band von Nora Gomringer bei Roland und Quist erschienen. Hat sich wohl alles dazu zusammengefügt damals in Leipzig. Poetische Seelenverwandte damals schon, heute noch. Wie würdest du sozusagen dein Verhältnis zu den Texten von Nora damals und heute beschreiben?
Also sie treffen mich immer wieder. Also es ist eine Freude, Nora zuzuschauen in ihrer Entwicklung und in ihrer, ich meine, Nora ist ja eine hochlyrische Person und auch eine sehr akademische Person, und gerade sie ist jemand, der es immer wieder schafft, einfache Dinge, kompliziertere Dinge einfach wiederzugeben. Und das ist etwas, was mich bis heute überall, wenn ich etwas lese, wenn ich etwas höre, am meisten fasziniert. Wenn mir jemand etwas so nahe bringen kann. Es hat was Erklärerisches, aber es hat auch was, wenn du mir was nahe bringen kannst, dann bringst du es in meinen Verständnisbereich. Und du erweiterst ihn vielleicht auch und du inspirierst mich und du machst mich neugierig, aber irgendwie gibst du mir das Gefühl, du bist damit gemeint. Und manchmal gibt mir das Lyrik nicht. Manchmal gibt mir das auch Rap-Texte nicht. Das Gefühl zu haben, komm, ich lade dich ein, hör dir das mal an, schau mal, was hier passiert. Das sind Wörter, mit denen du umgehen kannst. Manchmal auch nicht, aber sie kommen nicht so geparkt rüber, als ob sie dir im Weg stehen müssten, sondern du bist herzlich willkommen. Und ich finde, Nora Gomringers Lyrik lädt ein. Ihre Performance sowieso, weil die bringen, da kann man nicht dran vorbeikommen, selbst wenn man manche Gedichte oder Texte nicht mögen sollte. Du bist mit ihr. Und ich mag das sehr. Also ich mag die Art und wie sie spricht, und ich mag es, dass ich es alleine lesen kann, und es trifft mich immer noch. Also es berührt mich. Treffen klingt immer so tragisch. Es berührt mich und es macht mich glücklich.
Es ist ein Text, der aus nur einem einzigen Satz besteht. Ein Gedicht, das davon redet, dass eigentlich das Gegenüber mal reden sollte. Sag doch mal was, sozusagen. Ja. Dem Du wird irgendwie sehr sprachvoll bescheinigt, dass es ihm die Sprache verschlagen hat, dass es wenig zu sagen hat, dass ich es natürlich wundervoll, humorvoll. Und es ist aber auch, könnte man sagen, also ich finde es einen sehr gewitzten Umgang mit Kitsch, denn es ist ein Text, der ja alle möglichen sozusagen uralten Motive der Liebeslyrik, die Mondnacht, die Rosen, wir liegen zusammen und so weiter, aufbringt. Dann wird das Gegenüber auch noch als Dichter bezeichnet und nicht nur als irgendein Dichter, als herrlicher Dichter. Und der Text entwickelt irgendwie eine wundervolle Lakonie dabei. Und schafft es auf eine gewisse Art und Weise mit so ganz einfachen, ultra vorbelasteten sozusagen Wörtern, Herz, Wind, Rosen und so weiter, irgendwie dann doch eine total authentische Situation. Und vielleicht auch so einen kleinen Kommentar über, wie lässt sich eigentlich noch heute eine kitschige Situation unkitschig beschreiben, irgendwie sowas?
Ja, das alles kann ich mit unterschreiben. Ich finde aber auch, es ist so etwas, wenn man sich diese Romantik so sehr wünscht, also wie in diesen Hollywood-Filmen, Rom-Coms oder so, und dann schaut und dann haben sie sich doch kurz, es sieht so aus, als nicht kriegen, und dann heiratet er doch noch und dann ist alles super und dann ist der Film aus. Und es ist manchmal das Gefühl, finde ich, im Leben da, dass man sich denkt, es müsste jetzt alles so, das muss doch jetzt so sein, das muss sich jetzt so anfühlen, wir machen das jetzt, wir machen einen Podcast, das muss der beste Podcast, und wir haben richtig viel Spaß gehabt, wir zwei, ne? Sag doch mal, dass wir richtig viel Spaß hatten, also, und ich will rausgehen und allen erzählen, das war so wunderschön, wirklich, er hat auch gesagt, es war der schönste Podcast für ihn, dieses Rauspressen der Gefühle, damit wir uns alle einig sind, dass es jetzt richtig gut war heute. Und wenn du es nicht sagst, dann sage ich es eben für dich, dann sage ich für dich, ne, das hast du ja auch gesagt, das war richtig schön, hast du zwar nicht, aber es war richtig schön. Um die Unsicherheit zu umgehen, dass es vielleicht gar nicht so schön war, dass vielleicht auf einen Moment komisch, vielleicht war es ja auch kurz durcheinander und vielleicht haben wir uns gar nicht so gut verstanden. Und ich liebe es, wie sie diese großen Zweifel und diese Gedanken einfach zusammenzieht in einem, dann sag's ich halt für dich. Ist doch gar kein Problem. Hauptsache, es ist so, wie wir uns das alle gedacht haben. Oder zumindest ich mir. Und mir geht es ganz oft so, wenn ich Bücher lese oder eben Filme schaue, dass ich mir denke, oh Gott, so ist es bei mir nie. Nie. Ich würde wirklich gerne. Oder Elternschaften. Niemals ist es bei mir so, wie man manche Leute erzählen oder wie es in Büchern steht. Bei mir ist es anscheinend total furchtbar. Aber das ist es nicht. Es kommt immer darauf an, wie man die Sachen erzählt. Und hier erzählt Nora, finde ich, von einer ganz großen Selbstlüge.
Einseitig hergestellte Einigkeit.
Genau. Und vielleicht, aber wir wissen sie, vielleicht hat die andere Person, fand das ja auch gut oder so. Es kann ja manchmal auch was nur gut sein, ne? Es muss ja nicht immer, das war das Beste. Und das ist lustig, weil damals gab es ja noch gar nicht diese extreme Überhöhung und Überspulung durch soziale Medien. Also ich finde, das kannst du ja jetzt auch total anwenden, weil ich meine, wenn du in die sozialen Medien kommst, da bist du ja definitiv immer eins drunter als die anderen.
Ein Text, der mit ziemlich vielen Mitteln arbeitet, mit denen Lied- und Rap-Texte auch arbeiten würde, mit Wiederholung, mit Rhythmus, mit dem Spiel mit dem Rhythmus. Macht es überhaupt Sinn, jetzt da zu sagen, okay, was unterscheidet dann so ein Text dann doch wieder von einem, also weil er ist eher gedruckt in einem Gedichtband. Du hast ihn jetzt als Spoken-Word-Text bezeichnet.
Ja. Es gibt doch eine CD, gab es ja immer, oder gibt es noch dazu? Ich finde es auch eine ganz schöne Sache, dass Roland Quist ja auch immer die Sprechtexte einsprechen lassen von den Künstlern.
Und was würdest du jetzt sagen, also was unterscheidet jetzt so einen Text und oder was kann so einen Text, was einen massive Töne Text nicht kann, wohl im Wissen, dass der massive Töne Text auch Dinge kann, die dieser Text nicht kann. Also warum ist es jetzt dann auch sinnvoll, den zu drucken zum Beispiel und nicht nur auf eine CD zu pressen?
Ich glaube, der Text von Nora kommt fantastisch ohne Musik aus, weil der Sound in einer gewissen Art und Weise durch die Wörter miterzeugt werden. Und bei massive Töne-Text ist, wenn du ihn dann mit der Musik hörst, was wir heute leider nicht können, nochmal eine krassere Verstärkung da einfach. Also der gewinnt durch die Musik nochmal enorm. Wobei wir, als wir vorhin auch schon gehört haben, er funktioniert auch ohne Musik. Mhm. Und bei Nora ist es so, oder bei Spoken-Word-Texten ist es so, finde ich, die sind schon dafür geschrieben, dass sie, wenn sie gesprochen werden, schon einen Sound haben. Und die können natürlich auch noch ein bisschen freier agieren, weil sie sich nicht an Längen halten müssen oder an man muss ja schon sagen, wir haben vorhin gesagt, auf Musik zu schreiben, da kannst du frei sein im Flow etc., aber du musst ja trotzdem irgendwann ein Ende finden mit der Musik und meistens ist so ein Refrain auch nicht so schlecht, der sich immer wiederholt, wenn du ein Lied machen möchtest. Es gibt auch welche, die keine haben, auch das hat schon mal funktioniert, aber bestimmte Strukturen machen einen Song hörbarer und das hilft natürlich, sein Publikum zu finden. Und Nora müsste jetzt hier nicht die ganze Zeit wiederholen und sagen, jetzt kommen wir dann zur Hook und dann sag doch mal was zur Nacht, sag doch mal was zur Nacht, sondern sie konnte einfach durchziehen. Also ich glaube, es wäre spannend zu versuchen, den so umzuschreiben, dass er auf den Beat passt, aber ich glaube, er braucht es nicht. Und es hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass Rap-Songs, Songs für also Musiktexte allgemein einfach schon in Kombination mit Musik geschrieben werden. Und dann brauchen die sich schon oder es ist nicht schlecht, wenn man sie zusammen.
Wir sind schon ganz schön fortgeschritten in der Zeit, aber wir wollen unbedingt auch noch über einen Text von dir sprechen.
Ja.
Und bevor wir das tun, wollen wir ihn hören.
3 Ausrufezeichen. In dieser Zeit Lieder zu schreiben, die positiv sind, nicht so einfach. Das fällt sogar mir schwer. Denn alles, was mich eigentlich positiv stimmt, macht wen anders nur deprimierter. Und natürlich wird alles nicht einfacher. Ich weiß doch, es wird alles noch viel komplizierter. Die Welt ändert sich sekündlich und wird eigentlich immer verwirrter. Und dann fliegen wieder Bomben und dann fallen wieder Schüsse. Am Volksfest tanzt ein Paar den letzten Tanz. Unsere Mannschaft hat gewonnen. Bringst dein Bier mit aus der Küche? Geht's den Kindern gut? Und hast du auch so Angst? Und es mischen sich Gerüchte mit der Wahrheit und ich fürchte, dass ich viel nicht auseinanderhalten kann. Das Gefühl, das ich mir wünsche, es ging nichts mehr in die Brüche und die Hoffnung, nichts fängt mehr von vorne an. Das können wir doch packen, das können wir doch besser, das können wir anders machen. Schaut aus euren Fenstern, die Türen sind noch offen, um die Angst auszutreiben, anstatt am Bildschirm klebend zu Hause zu bleiben. Doch wenn du denkst, deinen Hass weiter aufzuschreiben, wäre es schön, deine Meinung jetzt herauszubegleiten. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Als wäre es ein anderes Land, als gäb's hier nur Splitter und Scherben. Ich hab keine Angst vor Fremden, nur vor Menschen, die mir fremd werden. Das, was mich irritiert, sind nicht Sorgen. Bedenken sind wichtig und die muss ich nicht immer teilen. Nur fürcht ich mich nicht, wovor sich viele fürchten. Ich fürcht mich davor, worüber sie sich freuen. Und natürlich wird alles nicht einfacher. Ich weiß doch, es wird alles noch viel komplizierter. Die Welt wird manchmal unberechenbar und viel wirkt improvisierter. Und dann fliegen wieder Bomben und dann fallen wieder Schüsse. Und der Sommer lässt sich dieses Jahr noch Zeit. Unsere Kita hat geschlossen. Ob er von einer Wohnung wüsste, die man sich leisten kann? Und glaubst du, dass alles bleibt? Ich weiß es nicht und natürlich wäre es auch mir lieber. Aus Kampfjets würden nach und nach Papierflieger, auf denen Botschaften in Buchstaben den Wahnsinn verfrachten, anstatt der boshaften Wut getippter Panikattacken. Ach, das können wir noch anders, das können wir noch besser, das können wir besser machen. Schaut aus euren Fenstern, die Türen sind noch offen, um die Angst auszutreiben, anstatt am Bildschirm klebend zu Hause zu bleiben. Doch wenn du denkst, deinen Hass weiter aufzuschreiben, wäre es schön, deine Meinung jetzt herauszubegleiten. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Als wäre es ein anderes Land, als gäb's hier nur Splitter und Scherben. Ich habe keine Angst vor Fremden, nur vor Menschen, die mir fremd werden.
Vielen Dank für die exklusive Performance für unseren Podcast von diesem Text. Er ist aktueller denn je. 2016 auf deinem 6. Album erschienen mit der Münchner Jazz Rausch Big Band. Mhm. Jetzt haben wir 10 Jahre später, 2026, und mit Blick auf die politische Weltlage denkt man sich, Halleluja, der könnte gestern geschrieben sein.
Leider.
Hast du ihn auch deswegen ausgewählt?
Ja, weil er wirklich ein Beispiel ist, wie sowas auch überleben kann und muss leider auch. Also ich fände es wirklich toll, wenn wir ihn heute gelesen hätten und gesagt, kannst du dich noch erinnern, damals vor 10 Jahren, da war das ja alles so. Und es ist noch so und noch schlimmer, auch in vielen Punkten. Und ich habe ihn auch ausgewählt, weil ich ihn sehr mag. Ich habe den ja zusammen mit der Big Band geschrieben und damals haben sie mir einen Dreivierteltakt hingelegt. Ich dachte, was soll ich denn jetzt mit einem Dreivierteltakt machen? Und das hat ja immer sofort was Einlullendes und was irgendwie, ach Mensch, da noch ein Gläschen. Und mir hat das gefallen, etwas sehr Schweres in diesen Dreivierteltakt zu legen, damit es auch nicht gleich so wehtut. Das ist manchmal ganz wichtig.
Also damit sozusagen das Form und Inhalt so ein bisschen auch sich miteinander reiben.
Genau, und das ist auch so ein, es ist ja, alles, was ich daran sage, was ich in diesem Text sage, ist ja auch etwas, was einen so ohnmächtig macht. Und ich finde gerade so ein Dreivierteltakt, wenn du dann irgendwann mal nur noch schunkelst und man wird ja dann auch, ich glaube, deswegen hören viele Leute Schlagermusik. Ich glaube, man wird irgendwann auch so leer. Und das meine ich jetzt positiv. Also man ist einfach so, ja, ist ja eigentlich immer so eingelullt, ist ja ganz schön hier. Und es hat mir gut gefallen, darauf zu schreiben. Und ich finde, es funktioniert auch live immer noch super mit denen.
Keine Angst vor Legenden, heißt das Album. Ja. Magst du uns, das würde mich noch interessieren, zum Schluss unseres Gesprächs mal in deine Textwerkstatt mitnehmen. Wie gehst du ran, wenn du so einen Text schreibst? Ich glaube, du hast schon angedeutet, die Musik war in dem Fall zuerst. Wie schreibst du? Schreibst du überhaupt oder sprichst du zuerst und schreibst es erst dann runter? Also wie entsteht ein Fiverr-Text?
Also zumeist ist wirklich Musik da. Ich habe schon so eine gewisse Sammlung an Sätzen und Wörtern, die ich finde, die immer in meinem Werk stattfinden sollten. Hier zum Beispiel bei dem, den ich gerade gesprochen habe, die drei Ausrufezeichen. Ich bekomme nicht selten blöde Mails oder irgendwelche Dinge via soziale Medien, die sehr beleidigend sind. Das reicht schon, dass du als Frau irgendwas machst, muss nicht mal rappen sein. Und das sind alles immer Texte mit extrem viel Ausrufezeichen. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, okay, ich lese, wenn ich etwas aufmache und sehe, da sind mehr als drei Ausrufezeichen, lese ich es nicht. Dann tue ich sofort löschen. Weil da weiß man, da stimmt schon was nicht. Also drei Ausrufezeichen gibt es also wirklich selten, wie es brennt. Dann würde ich vielleicht noch reagieren. Aber das ist ja dann auch erst in der Sprache. Und dann habe ich mir dann irgendwann mal diese drei Ausrufezeichen als Marke gesetzt. Und dann habe ich mir das, so entwickelt sich das dann. Da könnte ich mal was zu schreiben, aber ich will ein Bild dazu haben. Und dann fange ich an, ausgehend von diesen Sätzen, von diesen Wörtern zu schreiben. Und meistens ist es so, dass die Texte alle schon fertig sind. Ich bin niemand, der sehr, sehr viel schreibt. Aber ich habe das Gefühl, die Texte jagen mich und sind ganz tief in mir drinnen. Und ich wiederhole Sätze und Wörter und es baut sich irgendwas zusammen und dann schreibe ich sie raus. Ich schreibe sehr schnell dann. Also das ist dann einfach wie wenn ich etwas abschreibe aus mir. Und das ist sehr anstrengend. Also das ist wirklich manchmal furchtbar, weil es ist immer da. Man möchte es loswerden, aber es ist einfach noch nicht fertig und es kann noch nicht geschrieben werden. Manchmal denke ich mir auch, ob ich da einen zu großen magischen Prozess draus mache und mich einfach nur hinsetzen müsste und schreiben, aber es hat bis jetzt nie funktioniert. Und ich mache es jetzt schon 20 Jahre lang. Genau. Und dann schreibe ich. Und dann lasse ich es erstmal liegen und dann kommt natürlich auch Überarbeitung und da muss man an feinen Dingen arbeiten und dann muss man natürlich auch gucken, wie es auf den Beat passt, wie es aufs Instrumental passt.
Den hast du nicht
passt.
Im Ohr, wenn du schreibst?
Doch, den habe ich im Ohr.
Also der läuft, aber sozusagen.
Wenn ich dann wirklich sitze und schreibe, läuft er auf dem Kopfhörer und läuft und weil das auch, das ist schon wichtig. Also das finde ich ganz wichtig, vor allem wenn er dann schon so weit ist. Ich arbeite ja eben oft mit Musikern, die schon bestimmte Teile geschrieben haben. Es gibt ja eben Chorus-Songs, es gibt eine Bridge, die man machen kann. Alles ist noch möglich im Produktionsprozess, das zu verändern. Aber wenn eine Musik verschiedene Teile hat, dann hat der Text auch gleich verschiedene Farben, was manchmal sehr erleichternd ist, wenn es da schon bestimmte Vorgaben gibt, die man immer wieder brechen kann, aber man tappt nicht so komplett im Dunkeln drin. Und das ist eine spannende Zeit auf jeden Fall. Das macht sehr viel Spaß und dann trifft man sich im Studio und dann bringt man alles zusammen. Da fällt manchmal dann auch wirklich noch ganz schön viel Text weg. Mhm. Die Frage ist immer, wie viel opfert man für die Musik, wie viel opfert die Musik für den Text? Das ist ein großer Konkurrenzkampf, aber wenn man die richtigen Leute gefunden hat, mit denen man zusammen Musik machen möchte, endet es meistens sehr gut für beide.
Und ist dann beim Schreiben die alte Freestylerin auch noch dabei, wenn du sagst, du hast so ein paar Keywords, ein paar Grundideen und dann ist das eine Art Freestylen darüber dann auch?
Auf jeden Fall, also bevor überhaupt mal was dasteht, habe ich eben diese Wörter und spiele mit denen und mache irgendwas mit denen, um auch in den Flow zu kommen. Weil du kannst ja auf 100 verschiedene Arten über ein Musikstück schreiben. Und ich glaube, auch als Lyrikerin kannst du ganz viele verschiedene Möglichkeiten finden, um das in deinen Flow oder in deinen Rhythmus zu kriegen. Und erstmal kommt so ganz viel und dann höre ich was. Das ist ein bisschen vielleicht wie Instrumentalistinnen üben. Also du spielst erstmal und du hast dann wie so eine Melodie und darauf legst du dann die Texte. Und dann hast du irgendwie so So, damit kann jetzt keiner was anfangen, aber es passt genau auf die Musik, die ich gerade höre. Dann sage ich, ja, heute bin ich immer in einem Lyrikkabinett. Hm? Ah ja, dann haben wir das Lyrikkabinett. Und heute immer in einem Lyrikkabinett. So geht es die ganze Zeit. Und hast du, also zugucken darf einem da keiner was. Und dann hast du so ungefähr die Melodie von dem, wie du es machen willst. Und dann versuchst du da drei Ausrufezeichen drauf auszubringen, was auch nicht immer funktioniert. Manchmal bringt dich dann der Flow auch in eine ganz andere Richtung und die Musik. Also das ist schon Reise. Aber es macht total viel Spaß und das ist Übung. Das kann auch, ich glaube, immer noch wie beim Freestylen jeder üben. Es gibt da sehr große Talente und es gibt vielleicht Menschen, die das lieber als Hobby machen sollten. Aber machen sollte es eigentlich jede Person.
Nina, vielen Dank, dass du uns im Podcast und hier im Lyrikkabinett besucht hast, für die Texte, die du mitgebracht hast, für die Gerne. Perspektiven, die du mitgebracht hast. Eine große Bereicherung.
Vielen herzlichen Dank. Und hört mehr Rapmusik, egal ob ihr denkt, das ist nichts für euch. Es gibt immer ein Stück, was für euch geschrieben wurde.
Das war Im Grunde wäre ich lieber Gedicht, der Poetry-Podcast des Lyrikkabinetts. Aufgezeichnet im Lyrikkabinett München mit Nina Pfeiffer-Sonnenberg. Moderation Tristan Marquardt, gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst.